Ja, wir befinden uns im zweiten Kapitel des Buches Habakuk. Und wir haben gesehen, dass in diesem Kapitel 5 Wehe ausgesprochen werden über die Babylonier. Und das ist Gottes Antwort auf die Frage des Habakuk. Warum denn Gott ein solches Gerichtswerkzeug wählt und wie sich das verträgt mit seiner Gnade, mit seiner Liebe und mit seiner Heiligkeit. Noch ein paar Gedanken zu diesen Weherufen. Diese Weherufe, die begründen das Gericht, das über Babylon kommen muss. Und sie erklären auch, wie denn das zusammenpasst, dass Gott sich da ein Gerichtswerkzeug erwählt, ihm den Auftrag gibt, Gericht auszuüben. Es übt dieses Gericht aus und nachher straft Gott den, der das Gericht ausübt. Ja, wie passt das zusammen, könnte man sich ja fragen. Und jetzt wird an diesen Weherufen deutlich, dass Babylon eben weit mehr tat, als Gott ihm auftrug. Dass also Babylon nicht allein Gerichtswerkzeug war und sich damit begnügte, sondern sich bei dem noch selbst bereicherte, seinen Lüsten diente und sein eigenes tat. Und für dieses eigene, für allen Hochmut und alle Gier und alle Bosheit, die sie dabei übten, ohne dafür von Gott beauftragt zu sein, dafür wird Gott sie richten. Zwei Stellen dazu, eine Stelle aus dem Propheten Jesaja und dann eine aus dem Propheten Zacharia. In Jesaja Kapitel 10 wird von den Assyrern gesprochen. Und hier wird der Assyrer genannt, Rute des Zornes Gottes. Also heidnische Könige, heidnische Heere sind das Werkzeug des Zornes Gottes, wie letzten Endes der Satan auch ein Werkzeug von Gottes Zorn ist. Also Jesaja 10, da heißt es in Vers 5, He Assyrer, Rute meines Zornes, und der Stock in seiner Hand ist mein Grimm. Wieder eine ruchlose Nation werde ich ihn senden und gegen das Volk meines Grimmes ihn entbieten. Diese ruchlose Nation, das ist Israel. Und dann heißt es weiter, um Beute zu erbeuten und es der Zertretung hinzugeben, gleich Straßenkot. Er aber meint es nicht also. Und sein Herz denkt nicht also, sondern zu vertilgen hat er im Sinn und auszurotten nicht wenige Nationen. Und dann Verse, die seinen Hochmut, seinen Stolz umschreiben, ähnlich wie bei den Babyloniern. Und dann von Vers 12 an, und es wird geschehen, wenn der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und an Jerusalem vollbracht hat, so werde ich heimsuchen, die Frucht der Überhebung des Herzens des Königs von Assyrien und den Stolz der Hoffart seiner Augen. Denn er hat gesagt, durch die Kraft meiner Hand und durch meine Weisheit habe ich es getan, denn ich bin verständig. Also das wird Gott dann rächen und richten an den Assyrern. Nun, Gott hat die Assyrer gerichtet, auf welche Weise oder durch wen? Durch die Babylonier. Das haben wir heute Vormittag gehört, gestern Abend schon. Die Babylonier haben das Assyrerreich zerstört. So waren also die Babylonier das Werkzeug, das Gott verwendet, um die Assyrer zu richten. Jetzt haben wir aber gesehen, dass dabei die Babylonier sich auch versündigten. Und darum musste nachher auch die Babylonier gerichtet werden. Durch wen wurden die Babylonier gerichtet? Ja, durch die Perser. Die Perser waren also Gottes Gerichtswerkzeug, um die Sünde Babylons heimzusuchen. Dabei haben die Perser wiederum sich versündigt, als sie dieses Geschäft taten. Und darum mussten auch die Perser gerichtet werden. Gott suchte sich ein anderes Gerichtswerkzeug, diesmal Alexander, den Großen, also eine griechische Macht. Und sie haben die Perser gerichtet und sich dabei auch verschuldet. Und so mussten sie gerichtet werden, wiederum durch ein menschliches Gerichtswerkzeug, das waren die Römer. Und so ging das weiter. Die Römer wurden gerichtet durch die wilden Germanen. Und so ging das römische Reich unter. Und so haben Völker besiegt, und das war jedes Mal ein von Gott verhängtes Gericht über Völker, die sich verschuldet hatten. Und das Ganze, dieser ganze Kreislauf, der scheinbar nie endet, er kommt erst dann zu einem Ende, da einer kommt, der das Gericht ausübt und sich dabei nicht versündigt. Und das wird der Menschensohn Jesus Christus sein, wenn er kommt. Und weil er gerecht richtet, wird sein Reich ewig bleiben, wird sein Reich nie untergehen. Eine Stelle dazu aus Psalm 72. Ich komme nachher schon noch auf Sacharja. Psalm 72. Da steht Verse 1 bis 3, O gib dem König deine Gerichte, deine Gerechtigkeit dem Sohn des Königs. Dieses Gebet zeigt, dass David, so es ein Gebet Davids ist für seinen Sohn, dass er weiß, dass ein Thron nur Bestand hat durch gerecht und durch gerechtes Gericht. Darum betet er darum, dass Gott seinem Sohn das gibt, so zu richten. Er wird dein Volk richten in Gerechtigkeit, deine Elende nach Recht. Und jetzt gehen natürlich diese Worte letztlich auf den Messias, also auf den späteren Sohn Davids, nicht auf Salomo. Und von ihm wird es dann in vollkommener Weise gelten. Er wird dein Volk richten in Gerechtigkeit, deine Elenden nach Recht. Es werden dem Volk Frieden tragen, die Berge und die Hügel, durch Gerechtigkeit. Also durch Gerechtigkeit, Frieden, Wohlfahrt, Festigkeit, Bestand. Jetzt diese Stelle in Sacharja Kapitel 1. Sacharja 1, Vers 14 und 15. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, rufe aus und sprich, so spricht der Herr der Heerscharen, ich habe mit großem Eifer für Jerusalem und für Zion geeifert und mit sehr großem Zorn zürne ich über die sicheren Nationen. Denn ich habe ein wenig gezürnt, sie aber haben zum Unglück geholfen. Und hier meint Gott das. Ich habe gezürnt über mein Volk und Nationen haben diesen Zorn über mein Volk gebracht als meine Werkzeuge, aber sie haben zum Unglück geholfen, sie haben also nachgeholfen, mehr Böses getan, als sie hätten tun sollen. Jetzt also diese Wehrufe, zwei, drei Beobachtungen zu diesen einzelnen Aussprüchen. Der erste Wehruf im Vers 6, wehe dem, der aufhäuft, was nicht sein ist. Auf wie lange? Ja, das hat nicht lange Bestand. Und der Pfandlast auf sich ladet. Das ist der Betrug des Reichtums. Und es heißt dann im Vers 7, werde nicht plötzlich aufstehen, die dich beißen. Das Ende kommt immer plötzlich, immer. Für die Gottlosen kommt es immer plötzlich, immer unerwartet. Und doch haben sie immer ein schlechtes Gewissen. Aber wenn es kommt, ist es immer plötzlich. Aber hier kam es in folgender Weise über Babylon ganz plötzlich. Babylon wurde, wie gesagt, durch die Medo-Perser besiegt. Babylon hatte einen Nachbarn im Osten, der war ihm zwar keine wirkliche Gefahr, das waren die Meder, aber immerhin einfach so, um sich vorher gegen alle Eventualitäten abzusichern, hatten die Babylonier ein Bündnis geschlossen mit den Persern. Die Meder und die Perser, das waren zwei Verwandte, iranische Stämme, die nebeneinander lebten. Die Meder waren recht stark, die Perser waren schwach. Aber die Babylonier haben sich mit den Persern verbündet für den Fall, dass sie ihre Hilfe bräuchten, gegen die Meder. Und was ist dann passiert? Dann ist etwas ganz Unerwartetes passiert. Der relativ unbedeutende Perserkönig Kores hat die Meder besiegt in einer Feldschlacht. Hätte niemand für möglich gehalten. Und dann hat er etwas ganz Unerwartetes getan. Er hat nachher die Meder nicht zu seinen Knechten gemacht, sondern er hat die Meder an der Herrschaft beteiligt. Er ließ also die Meder mitregieren. So gab es immer zwei Könige. Einen persischen, einen medischen und einer der beiden war dann der Großkönig. Und so entstand über Nacht eine Großmacht. Und diese Großmacht, die da plötzlich entstand, hat nachher Babylon wenige Jahrzehnte später zerstört. Werde nicht plötzlich aufstehen, die dich beißen und dich verscheuchen. Der Wahn der falschen Sicherheit, Vers 9, wehe dem, der bösen Gewinn macht für sein Haus, um sein Nest hochzusetzen, um sich zu retten aus der Hand des Unglücks. Die Babylonier, die haben ihre Stadt so gebaut, dass sie uneinnehmbar war. Das war der ganze Stolz Nebukadnezars. Daniel 4 gibt uns einen Eindruck davon. Wie Nebukadnezar auf der Zinne seines Palastes steht, da schaut er sich seine Stadt an, ist das nicht das große Babylon, das ich gebaut habe, zur Ehre und zum Ruhm meines Namens. Diese Stadt, die war befestigt durch eine doppelte Ringmauer. Diese Mauer, die war hoch und diese Mauer, die war vor allem sehr breit. Die war so breit, die hatte oben, die äußere Mauer, hatte oben eine Straße. Und auf dieser Straße oben konnten vierer Gespanne von Pferden fahren, ja, zwei konnten sich kreuzen. Und es saßen rittlings auf der Mauer, auf Rufabstand, Wachtürme. Und innen von der Stadt führten Rampen hinauf an die Mauer, so dass man jederzeit blitzschnell konnte man Truppen hinauf auf die Mauer bringen und dann konnte man sie auf der Mauer ganz schnell bewegen, viel schneller, als wenn man sie durch die Stadt hätte führen müssen, durch diese engen Gassen. Und dadurch konnte man also die Mauer immer von allen Seiten verteidigen. Aber dann kam noch dazu, und das machte diese Stadt wirklich uneinnehmbar, es floss ein Fluss durch die Stadt, der Euphrat, und dadurch hatten sie immer Wasser. Denn das war ja eigentlich der Schwachpunkt, also wenn eine Stadt gut befestigt war oder so lag, dass sie schwer einzunehmen war, dann versuchte man eine Stadt immer auszudursten. Und das konnte man bei Babylon nicht. Und dann kam erst noch dazu, dass ein großer Teil der Stadt, also innerhalb dieser doppelten Mauer, war Weideland. Großes Weideland. Und so hatten sie also auch immer genügend Lebensmittelvorräte. Also diese Stadt, die war wirklich sicher. Nun, wer hatte diese Stadt bauen müssen? Ja, nicht die Babylonier, sondern die eroberten und geknechteten Völker. Die ließ man schuften. Nun, ich hätte jetzt eine Folie gehabt, aber das ist ja egal. Wie man eroberte Völker in Bergwerken, Steinbergwerken schuften ließ. Und so sagt hier der Prophet oder Gott durch den Propheten, wehe dem, der bösen Gewinn macht für sein Haus, um sein Nest hochzusetzen, um sich zu retten aus der Hand des Unglücks. Sie wollten sich unangreifbar, unbesiegbar machen und ließen dafür andere Völker arbeiten, für sie arbeiten. Der Wahn der falschen Sicherheit. Das, was die Babylonier für ihre Sicherheit hielten, das wurde ihnen zum Untergang. Und das ist immer wieder so. Und so lässt Gott den Menschen begreifen, er zeigt ihm, dass der Mensch sich nur selbst betrügt, wenn er eine andere Sicherheit aufbaut, als die einzige, die es gibt, nämlich der Glaube, das Vertrauen und der Gehorsam Gott gegenüber. Also das, was die Babylonier für ihre Sicherheit hielten, wurde ihnen zum Untergang. Wie kam das? Die gewöhnten sich daran, dass ihre Mauern so hoch waren und dass ihre Stadt so wohl versorgt war, dass sie sorglos wurden. Nun, der persische Großkönig Kores, der kam tatsächlich im Jahre 538, kam er mit seiner Armee und lag vor den Toren Babylons und er lag dort Wochen, er lag dort einige Monate und die Babylonier, die haben mal so über die Mauer geblinzelt, was macht denn der dort und haben sich wieder abgewandt, gingen ihren täglichen Geschäften nach. Denn er konnte nichts ausrichten. Und dann hat dieser Perserkönig Kores eine Idee gehabt, einen Einfall gehabt. Er hat etwas getan, damit hat natürlich niemand gerechnet. Nun, orientalische Despoten sind eben orientalische Despoten. Und die springen andersum mit Menschen, als wir es erwarten würden oder ja, als unser einer es vielleicht tun würde. Er ließ einfach seine ganze Armee, alle seine Soldaten schaufeln. Und da mussten sie ein Flussbett ausschaufeln. Und dann haben sie den Euphrat gedämmt und den Fluss umgeleitet, also in dieses andere Flussbett geleitet. Und so floss kein Wasser durch die Stadt. Und dadurch war jetzt nördlich und südlich, da wo der Fluss in die Stadt lief, war plötzlich die Stadt offen. Und in der Nacht sind sie da in die Stadt hineinmarschiert. Nun war natürlich, längs der Ufer waren auch Mauern. Aber auf diesen Mauern saß niemand. Die waren sich so sicher, die Babylonier, uns kann nichts passieren. Und so hielt man diese Mauer nicht. Und so kamen die Perser in der Nacht, kamen sie hinein in die Stadt und haben die Stadt im Handstreich genommen. Die haben den König Belsazar umgebracht und sonst kaum jemanden. Nun hat der Prophet Jeremia das auch angekündigt, dass Gott diese stolze Stadt dadurch richten werde, dass er ihm sein Meer austrocknet. Jeremia 50, Vers 38. Da steht einmal, Jeremia 50, Vers 38, Dürre über seine Gewässer, dass sie austrocknen. Und dann Jeremia 51, Vers 36. Darum spricht der Herr also, siehe, ich will deine Rechtssache führen und deine Rache vollziehen. Ich werde sein Meer austrocknen und seine Quelle versiegen lassen. Nun, wie das genau vor sich ging, also diese Beschreibung von vorhin, die verdanken wir verschiedenen Historikern, antiken Historikern. Herodot hat davon geschrieben. Diodor hat davon geschrieben. Und die schreiben auch, dass die Stadt darum umso leichter eingenommen werden konnte, als die Babylonier gerade in jener Nacht ein Fest feierten. Und so beschreibt es Daniel 5. In jener Nacht, als Belsazar umgebracht wurde, feierte er ein Fest. Also das ist der Wahn der falschen Sicherheit. Das dritte Wehe, die Drachensaat des Blutvergießens. Jeder auf Blut gegründete Thron wird stürzen. Wehe dem, der Städte mit Blut baut. Habakuk 2,12. Und Städte mit Ungerechtigkeit gründet. Psalm 89, Vers 14. Jetzt noch einige Stellen eben zum Thron Gottes und der Thron des Messias, weil er auf Recht gegründet ist, auf Gerechtigkeit wird sein Reich ewig bestehen. Psalm 89, 14. Gerechtigkeit und Gericht sind deines Thrones Grundfeste. Noch einmal Psalm 72, Vers 17, sein Name wird ewig sein, solange die Sonne besteht, wird fortdauern sein Name, nie untergehen. Sprüche 16, Vers 12, der Könige Gräuel ist Gesetzlosigkeit zu tun, denn durch Gerechtigkeit steht ein Thron fest. Jesaja 11. Da heißt es von der Regierung des Messias, Vers 4, er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit, den Demütigen des Landes Recht sprechen in Geradheit. Er wird die Erde schlagen mit der Rute seines Mundes, mit dem Hauch seiner Lippen den Gesetzlosen töten, und Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein, und die Treue oder die Wahrhaftigkeit der Gurt seiner Hüften. Aber wehe dem, der Städte mit Blut baut. Und dann steht hier im Vers 13, Habakuk 2 wiederum, Habakuk 2, Vers 13, siehe, ist es nicht von dem Herrn der Heerscharen, dass Völker fürs Feuer sich abmühen und Völkerschaften vergebens sich plagen. Nun, was heißt das, dass sie sich fürs Feuer mühen? Ja, sie mühen sich für etwas, das im Feuer vergehen wird. Und dann steht hier, ist es nicht von dem Herrn? Ja, wir hätten es ja gern so, dass wir nach unseren Lüsten leben, tun, was wir wollen, Gott nicht fragen und davonkommen. Aber so wird's nicht sein. Gott sorgt dafür, dass der Lohn der Sünde über uns kommt. Da ist keiner frei, sich dem zu entwinden. Ob es uns gefällt oder nicht. Der Sünder hätte es gern, zu sündigen und davonzukommen. Aber wir werden, wenn wir ohne Gott wirken, ohne ihn arbeiten, werden wir uns mühen fürs Feuer. Gott bringt das Feuer über uns. Unausweichlich. Das ist vom Herrn. Ist es nicht von dem Herrn der Heerscharen, dass Völker fürs Feuer sich mühen? Und dann steht in Vers 14 eine Begründung. Warum muss es so sein, dass all ihre Mühe fürs Feuer ist? Und nicht bleibt. Warum muss es so sein? Der Vers 14 begründet es. Denn die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Ja, Gott hat alles erschaffen um seinetwillen. Gott hat nach seinem Willen, für seinen Willen alles erschaffen und zu seiner Ehre und Herrlichkeit. Und an dem Tag, da er erscheint und seine Herrlichkeit offenbar wird, muss alles schwinden, alles weichen, was der Mensch zu seiner Ehre und zu seiner Lust produziert hat. Und es darf, es wird nur bleiben, was Gott gewirkt hat zu seiner Ehre. Gott hat den Menschen dazu erschaffen, den Menschen von allen Geschöpfen als den einzigen dazu erschaffen, dass er Gott erkenne, Gott liebe, Gott fürchte und dadurch Gott ehre. Und genau deshalb wird Gott den Menschen am Ende in die Hölle werfen, weil er sich weigert, den zu ehren, der ihn erschaffen hat. Und so mühen sich die Menschen auch in einem anderen Sinn für das Feuer. Der Sünder müht sich, um sich selbst zu gefallen, und alles, was er tut, besiegelt nur sein von Gott verhängtes Schicksal, den Feuersee. Denn die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, ebenso wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Das vierte Wehe, die Schande der Schadenfreude, und dann zum fünften Wehe, die Sünde und die Torheit des Götzendienstes. Im Vers 19 steht, wehe dem, der zum Holz spricht, wache auf, zum schweigenden Stein erwache. Er sollte lehren. Siehe, er ist mit Gold und Silber überzogen und gar kein Odem ist in seinem Innern. Aber der Herr ist in seinem heiligen Palast, schweige vor ihm ganze Erde. Das wird als fünftes, als letztes, als krönendes Wehe ausgerufen. Wir würden vielleicht denken, naja, ist denn das so schlimm? Lassen wir doch den Götzendiener, er tut die anderen nichts zu leid. Macht doch nichts, wenn er da seinen Altar in der Ecke hat und sich da verneigt vor einem Bild. Es ist eine schlimme Verirrung und es ist ein großes Übel, wenn der Mensch sich weigert,
dem die Ehre zu geben und dem zu dienen, dem er alles verdankt.
Und darum ist das keine Kleinigkeit. Und darum sagt hier der Prophet oder sagt Gott durch den Propheten, wehe dem Götzendiener, wehe dem, der Gott, dem Schöpfer, nicht die Ehre gibt, die ihm gebührt. Beachten wir zwei Aussagen in diesem Kapitel, die zueinander in einer ganz bestimmten Beziehung stehen. Habakkuk sieht im Vers 14 das kommende Reich. Und er sagt, die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Das wird dann sein, wenn der Messias regiert. Das ist das Ziel. Das ist das großartige Ziel. Das ist das Ende, auf das alles zugeht. Und jetzt, Vers 20, was ist jetzt, bevor die Erde erfüllt sein wird von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn? Der Herr ist in seinem heiligen Palast. Habakkuk sieht ihn nicht. Die Nationen sehen ihn nicht. Und weil die Menschen ihn nicht sehen, weil die Heiden ihn nicht sehen, leben sie, als sei kein Gott. Sind sie sich selbst Gesetz und Gott, wie wir gesehen haben, an den Babyloniern. Aber der Gerechte glaubt. Und durch diesen Glauben lebt er. Der Herr ist in seinem heiligen Palast. Er ist auf dem Thron. Er ist da. Er ist der Heilige. Er ist der Gerechte. Er hat den Thron nicht verlassen. Gut, kommen wir noch zum Kapitel 3. Das Kapitel 3, das ist jetzt die Antwort Habakkuks auf das, was Gott ihm in Kapitel 2 gesagt hat. Und hier sehen wir an Habakkuk, dass er ein Gerechter ist, der durch seinen Glauben lebt. Es ist ein Ausdruck seines Glaubens, was er hier sagt. Gebet Habakkuks des Propheten nach Schigionot. Herr, ich habe deine Kunde vernommen, ich fürchte mich. Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre mache es kund im Zorn, gedenke des Erbarmens. Das ist doch ein auffälliger Unterschied zu den ersten Worten Habakkuks. Vergleichen wir sie einmal miteinander. Habakkuk hatte angefangen mit seiner Klage darüber, dass der Herr nicht eingreift und das Gesetzlose und die Sünder nicht richtet. Herr, wie lange? Wie lange willst du zuschauen? Das ist gewissermaßen eine Bitte darum, Herr, greif ein, schlag drein. Lass dir's merken, dass du der Gerechte und der Heilige und der Gott des Gerichts bist. Und jetzt hat Gott zu ihm geredet. Und dann hat Gott diese Wehe dem Propheten geoffenbart. Und da sieht er das Ende. Und jetzt sagt er, ich habe deine Kunde vernommen. Ich habe verstanden, was du sagst. Ich fürchte mich. Und dann bittet er um Erbarmen. Inmitten des Zornes, gedenke des Erbarmens. Erbarm dich über dein Volk. Erbarm dich über die Irrenden. Es sind einige Propheten, die inmitten ihrer Aussprüche über Gericht Gott um Schonung und Erbarmung flehen. Amos tat das. Jeremia tat es, und hier tut es auch Habakkuk. Herr, inmitten des Zornes, gedenke des Erbarmens. Also Furcht und Fürbitte. Und dann beginnt eine Beschreibung von Gottes Offenbarung und von Gottes Walten in der Völkerwelt und von Gottes Handeln in der Heilsgeschichte. Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirg Paran. Seine Pracht bedeckt die Himmel und die Erde ist voll seines Ruhmes. Nun, wenn wir Paran uns fragen, ja, was meint er mit Paran? 5. Mose 1, Vers 1, gibt uns hier Aufschluss. Ebene Suf gegenüber zwischen Paran und Tophel und Laban und Hazeroth und Isahab. Dann 5. Mose 33, 2. Der Herr ist zum Sinai hergekommen und ist ihnen aufgegangen von Seir. Er ist hervorgestrahlt vom Berg Paran und ist gekommen von heiligen Myriaden. Aus seiner Rechten ging Gesetzesfeuer für sie hervor. Paran ist offensichtlich eine Bezeichnung für den Berg der Offenbarung Gottes für Sinai. Also wenn Habakuk hier sagt, Gott kommt von Teman her, der Heilige vom Gebirge Paran, dann bezieht er sich auf die Offenbarung Gottes am Sinai. Dort hat Gott sein Wort gegeben. Nun, was hat das zu tun mit dem ganzen Problem, das Habakuk gehabt hat? Um das er gerungen hat, gebetet hat, um dann diese Antworten zu bekommen. Warum sagt er das hier? Er muss sich doch etwas dabei gedacht haben. Gott ist von Paran hergekommen. Vielleicht will er damit das sagen, wir müssen alles, was wir sehen, an Gottes Offenbarung messen. Das ist das einzige Licht, das wir haben. Alles, was um uns herum geschieht, alles, was wir erfahren, wir können es nie richtig verstehen, wenn wir es nicht sehen im Licht der Offenbarung Gottes. Das ist das einzige Licht, das wir haben. So sollen wir nie klug werden aus dem Gang der Dinge in dieser Welt. Wir werden nur irre werden oder zu Toren werden. Jeremia sagt seinen Zeitgenossen, sie haben das Gesetz des Herrn verworfen, welche Weisheit haben sie noch? Keine. Jeremia 8, Vers 9. Die Weisen werden beschämt, bestürzt und gefangen werden. Siehe, das Wort des Herrn haben sie verschmäht. Welcherlei Weisheit haben sie? Der Heilige ist gekommen von Paran. Das ist das Licht, das der Gerechte kennt. Das ist das Wort, dem er vertraut. Und durch diesen Glauben wird er leben. Und wie beschreibt er jetzt, weil er jetzt im Glauben redet? Jetzt stellt er nicht solche Fragen. Herr, warum und wie kann das sein und warum lässt du das zu? Sondern jetzt sagt er, Gott ist vom Gebirge Paran erschienen und es entsteht ein Glanz, wie das Sonnenlicht. Strahlen sind zu seinen Seiten. Licht. Sein Ton ist lauter Segen, sein Gang ist lauter Licht. So ist es, wie Paul Gerhardt gedichtet hat. Jetzt sieht er mit einem Mal Gottes Schreiten durch die Welt. Es ist Licht. Das, was im Feuer nur finster war. Und dann beachtet, wie er von den Wegen Gottes spricht, von Vers 5 an. Vor ihm her geht die Pest, die Seuche zieht aus seinen Füßen nach. Also er beschreibt jetzt hier Gottes Wege, wie Gott durch die Welt schreitet. Er stand und machte die Erde schwanken, er schaute und machte aufbeben die Nationen. und es zerbarsten die Berge der Vorzeit, es senkten sich die ewigen Hügel. Seine Wege sind Wege vor Alters. Und der Trübsal sah ich die Zelte Kuschans, es zitterten die Zeltbehänge des Landes Midian. Ist der Herr gegen die Ströme entbrannt? Ist etwa dein Zorn gegen die Ströme, dein Grimm gegen das Meer, dass du einherziehst auf deinen Rossen, deinen Wagen des Heils? Also er zieht einher. Dann Vers 12, im Grimm durchschreitest du die Erde, im Zorn stampfst du die Nationen. Vers 13, du zogst aus zum Heil deines Volkes. Vers 15, du betratest das Meer. Und so sieht er plötzlich, dass all das, was geschieht in der Welt, zuerst spricht er von Pest, also Seuchen, oder auch von Beben und von Strömen, also Naturkatastrophen, und dann von Kriegen, dass all das nicht etwa heißt, Gott habe die Welt sich selbst überlassen. Nein, ganz im Gegenteil. Das ist der Widerhall seiner Schritte, wie er schreitet. Das ist Gott, der hier geht. Mit einem Mal sieht er alles, was er überhaupt nicht sehen konnte. Der Glaube lässt ihn das erkennen. Und wie Gott einerseits handelt, um die Feinde, seine Feinde und die Feinde des Volkes Gottes zu richten. Und gleichzeitig ist das Gottes Ausziehen zum Heil seines Volkes. Und denen, die Gott vertrauen, sich im Glauben an ihn halten, denen geschieht alles zum Heil. Auch was für unsere Augen, für unsere Wahrnehmung nur wie Katastrophe und Zerstörung aussieht. Gott verfolgt seine Absichten des Heils. Du zogest aus zum Heil deines Volkes. Das ist wirklich überraschend, dass hier Habakuk so reden kann. Wo er doch weiß, jetzt sendet Gott die Babylonier. Das gibt Zerstörung. Alles, was Gottes Verheißungen scheinbar widerspricht, sind Schritte auf dem Weg zum Ziel, zum Heil. Wie wirkt jetzt das alles auf den Propheten? Wir haben eines schon gesehen, wo er am Anfang sagt, ich habe deine Kunde vernommen, ich fürchtete mich. Es weckt in ihm Furcht. Gottesfurcht. Und es weckt in ihm dieses Verlangen, dass er sein Volk beleben möchte. Nun, hier sehen wir zwei Dinge, die ineinander greifen und die sich für unser Verständnis und für unser Urteilen beißen. Einerseits, Gott ist der, der alles wirkt. Und er ist der, der sein Ziel verfolgt. Und er ist der, der seinen Willen vollendet. Und doch haben wir hier jemanden, der betet. Und hier sehen wir, dass die Tatsache, auch das, dass Habakuk das sehen kann, dass Gott der ist, der im Regiment ist und dessen Wille geschieht, dass das nicht etwa bedeutet, ja, dann setze ich mich jetzt einfach eher an den Stadtrand und schaue zu, wie du jetzt das alles vollendest. Sondern das lehrt ihn, zu diesem Gott zu beten. Ihn bei seinen Verheißungen zu ergreifen und zu ihm zu rufen und zu flehen. Und genau das wollen wir von Habakuk lernen. Wenn wir erkannt und begriffen haben, dass alles in Gottes Hand ist, wollen wir daraus nicht den Schluss ziehen, ja, dann setzen wir uns hin und schauen jetzt einfach mal zu. Ja, Gott wirkt ja alles. Nein, wenn Gott der ist, der alles in der Hand hat, dann soll das uns zu ihm drängen. Und dann wird das uns auch zu ihm treiben, wenn wir es wirklich sehen. Und dann werden wir lernen zu beten und zu bitten, dass der wirkt und handelt, der wirklich alles in der Hand hat und der allein vermag. Es lehrt ihn also beten.
Es lehrt ihn Gott fürchten. Es lehrt ihn beten für sein Volk.
Und ich meine, wir sollten das tun. Für das Volk Gottes beten.
Es ist eine Versuchung, dass wir, wenn wir sehen, wie die Gleichgültigkeit überhand nimmt unter dem Volk Gottes, auch die Liebe im Volk Gottes erkaltet, wie auch Sünde und Untreue geschieht und Gott offenbar nicht eingreift, dann ist eine Versuchung da, dass wir innerlich einfach das Volk Gottes abschreiben und sagen, ach, zu so keinem Wert, ich schaue einfach, dass ich durchkomme mit meinem Glauben und vielleicht mit 2, 3 Getreuen. Wir sollten dieser Versuchung widerstehen und für das Volk Gottes beten. Herr, belebe dein Volk, belebe dein Werk. Mach es kund inmitten der Jahre. Herr, belebe dein Werk.
Dann auch beten für unsere Zeit in Zorngedenke des Erbarmens. Ja, manchmal geht es uns so, dass wir wie Habakuk den Herrn fragen, Herr, wie lange willst du noch zuschauen? Schlag doch drein in dieses fette und satte und undankbare Volk, in dem wir leben. Habakuk hat hier gebetet im Zorn, gedenke des Erbarmens.
Und dann, was ihn selbst betrifft, wo er all das sieht, begreift, davon redet, wie Gott handelt, ausgezogen ist von Paran her, wie Licht um ihn ist. Ich vernahm es, Vers 16, Habakuk 3, Vers 16, ich vernahm es, und es zitterte mein Leib, bei der Stimme bebten meine Lippen, Morschheit drang in meine Gebeine, und wo ich stand, erzitterte ich. Zweimal sagt er, es zitterte mein Leib. Und es gibt ja Krankheiten, bei denen man zittert, und wenn jemand zittert, dann merkt er, dass er die Herrschaft nicht mehr über sich selbst hat. Und hier in Gottes Gegenwart erkennt Habakuk, ich kann nur stehen durch Gott. Es ist Gott, der mich erhält. Ich habe mich nicht so in der Hand, wie ich meine. Ich bin völlig auf Gott angewiesen. In mir ist keine Kraft. In mir ist keine Macht, mich zu erhalten. Ich bin ganz in Gottes Hand. Und dann, seine Lippen bebten. Wenn unsere Lippen beben, dann können wir nicht richtig reden, dann verlieren wir die Sprache. Und so weiß er vor Gott nichts zu sagen. Die Sprache verloren. Und dann Morschheit drangen in meine Gebeine. Morschheit, alle Kraft verloren. Die Gebeine sind es ja, die den Körper stützen. Und wenn die Gebeine wie morsch werden, dann sackt man zusammen. Alle Kraft vor Gott verloren, alles, alle Selbstsicherheit verloren vor Gott. Aber das Ergebnis, das ist das wunderbare Ergebnis, der ich ruhen werde am Tag der Drangsal. Da findet er Ruhe. Und da finden wir einzig Ruhe. Da, wo uns bewusst wird, dass alle Kraft im Herrn ist, und dass wir völlig von ihm abhängig sind. Und dass wir nicht uns selbst in der Hand haben. Sondern dass der Herr uns in der Hand hat. Und dass unsere einzige und ganze Selbstbeherrschung darin liegt, dass wir von ihm beherrscht sind. Die Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Geistes. Nicht eine Frucht der Selbstzucht. Und schon gar nicht der Selbstsicherheit. Eine Frucht des Geistes Gottes, der uns an den Herrn bindet. Und so kann er sagen, der ich ruhen werde. Darin ruht er. Ruht sogar am Tag der Drangsal. Der ich ruhen werde am Tag der Drangsal. Nun, das ist ja etwas, das kann man nicht, gut, man kann es einfach so daher sagen. Aber wirklich ruhen am Tag der Drangsal, das kann man gar nicht. Das kann nur Gott wirken. Wir wissen ja, wie schnell wir die Fassung verlieren und ins Rotieren kommen. Ganz geringfügige Dinge müssen nur passieren. Nein, wir sind wirklich auf Gott angewiesen, vollständig, völlig. Dass wir ruhen können am Tag der Drangsal, wenn derjenige gegen das Volk heranzieht, der es angreifen wird, ja auch dann. Auch wenn das geschieht, was für den Juden die größte aller Katastrophen ist, die Zerstörung der geliebten Stadt und die Zerstörung des Tempels, des Hauses Gottes. Dann der Vers 17. Denn der Feigenbaum wird nicht blühen und kein Ertrag wird an den Reben sein und es trügt die Frucht des Olivenbaumes und die Getreidefelder tragen keine Speise. Aus der Hürde ist verschwunden das Kleinvieh und kein Rind ist in den Ställen. Alle Güter sind genommen, aber Gottes Güte bleibt. Darum fährt er fort und sagt, ich will in dem Herrn frohlocken, will jubeln in dem Gott meines Heils. Nun, wir sehen, Habakuk ist jemand, der kann tatsächlich im Gott seines Heils frohlocken, ohne dass er vor der Wirklichkeit geflohen ist. Es ist nicht Wirklichkeitsflucht. Er hat ganz offene Augen, wie wir gesehen haben. Und obwohl er jetzt alles so klar sieht, kann er in dem Herrn frohlocken. Aber das kann er wirklich nur in dem Herrn. Sonst kann man das gar nicht. Ich will jubeln im Gott meines Heils. Jahwe, der Herr, ist meine Kraft. Und er macht meine Füße denen der Hindinnen gleich und lässt mich einherschreiten auf meinen Höhen. Auch wenn die Umstände sich nicht ändern und noch bedrückend sein mögen, hier sehen wir, dass der Glaube ihn über die Umstände triumphieren lässt. Ja, Glauben, dem Herrn vertrauen, bedeutet ja nicht, dass dann die Umstände sich ändern. Die Umstände bleiben gleich, gleich schwierig, gleich bedrückend. Aber der Glaube verbindet den Propheten mit dem Gott seines Heils. Und so kann er sagen, wenn ich auch keine Güter mehr habe, so kann ich und will ich doch frohlocken. Denn der Herr ist meine Kraft und er macht meine Füße denen der Hindinnen gleich. Ganz leicht, jetzt nicht mehr beschwert, wie am Anfang. Dort war er niedergedrückt von dem, was er sah und hörte Tag für Tag. Wirklich beschwert, hier ist er ganz leicht. Nicht leichtfertig und nicht leichtsinnig, aber doch leicht. Leichtfüßig geht er, weil der Herr seine Füße denen der Hindinnen gleich macht und ihn einherschreiten lässt auf seinen Höhen. So sehen wir hier am Ende diesen Gegensatz zum Anfang und wir rufen uns noch einmal in Erinnerung, wo die ganze Sache wendet, woran es sich entscheidet. Und wir haben gesehen, Kapitel 2, Vers 4, hier haben wir den Dreh- und den Angelpunkt. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben.